HR Info. Das Interview.
Mit Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister und Rekordabgeordneter. Wolfgang Schäuble ist nicht nur einer der wichtigsten Minister der Regierung Merkel. Er ist auch der dienstälteste Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Seit 1972 sitzt Wolfgang Schäuble für die CDU im Parlament. Zum ersten Mal Minister wurde er in der Amtszeit von Kanzler Kohl. Er hat den Umzug der Hauptstadt von Bonn nach Berlin erlebt, war maßgeblich an der Wiedervereinigung beteiligt. 4 Jahrzehnte Politik in der ersten Reihe. Was hat sich verändert? Ist Politik machen im Zeitalter von Eurokrise und Online-Medien schwieriger geworden? Das wollten hr-Info-Hauptstadt-Korrespondent Jens Borchers und Oliver Günther wissen im Interview mit Wolfgang Schäuble.
Herr Schäuble, wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, wie sich in Ihren 41 Jahren im Bundestag die Politik verändert hat. Und wir wollen auch von Ihnen wissen, wie die Politik Sie verändert hat. Mit welchem der beiden Themen wollen Sie anfangen?
Na, fangen wir mit der Politik an.
Gerne. Wenn ein junger Mensch heute auf Sie zukäme und Ihnen sagt, soll ich Berufspolitiker werden oder nicht? Was würden Sie ihm sagen? Welchen Rat würden Sie ihm geben?
Ich würde immer dazu raten, sich politisch zu interessieren und zu engagieren. Aber ich würde nicht raten, eine Berufsentscheidung bewusst zu treffen, Berufspolitiker zu werden. Die habe ich auch nicht getroffen. Ich habe mich politisch interessiert, engagiert und bin mehr zufällig fast. Aber ist egal, jedenfalls bin ich Abgeordneter geworden. Aber es war natürlich niemals meine Vorstellung, dass ich mein ganzes Berufsleben lang Abgeordneter bleiben würde. Dann wäre man ja auch furchtbar abhängig. Bei mir ist es so geworden, aber war nie darauf angewiesen. Ich war in der Steuerverwaltung und ich hatte eigentlich die Absicht, vielleicht eines Tages die Steuerverwaltung zu verlassen und Anwalt zu werden.
Ist denn schon mal jemand zu Ihnen gekommen mit einer solchen Frage?
Na, junge Leute fragen mich natürlich gelegentlich und dann sage ich immer, das müsst ihr wissen. Auf jeden Fall braucht er eine gute Ausbildung, damit er nicht davon abhängig sein. Das macht keinen guten Sinn, in der Politik tätig zu sein und darauf angewiesen zu sein, dass man gewählt wird. Das ist ja immer ein Risiko. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Man wird gewählt oder man wird nicht gewählt. Da muss man es auch akzeptieren. Aber ich rate natürlich immer den jungen Leuten, ihr müsst nicht politisch tätig sein, aber ihr müsst euch eigentlich vernünftigerweise für Politik ein Stück weit interessieren, denn wir entscheiden über eure Zukunft.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen, Berufspolitiker, da sind Sie ein bisschen skeptisch, erstmal Ausbildung auch machen, da geht es um Unabhängigkeit. Ist Unabhängigkeit wichtig für einen Politiker oder für politisches Engagement?
Naja, zumindest einen Beruf zu haben, eine Alternative haben, nicht? Ansonsten, ja, das Leben ist heute unterschiedlich, aber eine gute Ausbildung ist in jedem Fall gut und heutzutage verändern sich ja die Dinge so schnell, dass man in dem, was man mal in jungen Jahren als Beruf erlernt, ganz sicher nicht so bis zum Ende seines Berufslebens tätig sein wird. Das hat sich ja gegenüber früheren Zeiten auch sehr geändert.
Wenn jemand zu Ihnen kommt und möchte einen solchen Rat, wie fühlen Sie sich dann? Macht Ihnen das auch nochmal anders bewusst, wie lange Sie schon in der Politik sind?
Ja, es macht mir vor allen Dingen bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin oft in Versuchung, gerade auch mit jungen Leuten, zu erzählen von Zeiten, von denen ich denke, die waren erst vorgestern. Also die Wiedervereinigung, der Fall der Mauer oder auch noch die Auseinandersetzung um den NATO-Doppelbeschluss oder die Zeiten von Helmut Kohl. Und dann merke ich an den Gesichtern, dann sage ich, ach ja, ihr wart ja da noch gar nicht geboren.
Ende der 80er Jahre, also ja. NATO-Doppelbeschluss zum Beispiel. Ja, ja. Drehen wir es doch mal um. Sie sind jetzt
Ende der 70er, um es richtig zu sagen. Sehen Sie?
Drehen wir es mal um. Sie sind im 42. Jahr im Bundestag. Ist da noch jemand, mit dem Sie diesen langen politischen Weg, den Sie ja selbst gegangen sind, teilen, den mit Ihnen gemeinsam gegangen ist? Ist da jemand, mit dem Sie sich auch heute noch vor diesem Hintergrund dieser Erfahrung austauschen über Politik?
Na ja, klar, es gibt natürlich immer noch wenige. Im Bundestag selber gibt es jetzt keinen mehr, außer mir, der seit 72 im Bundestag ist. Deswegen bin ich ja der Abgeordnete, der jetzt die längste Mitgliedschaft hat. Das ist auch ein eigenartiger Rekord, aber nun ist es mal so. Heinz Riesenhuber.
Wieso eigenartig?
Ja, weil ich denke immer, eigentlich sei ich noch ein junger Mann, aber ich darf halt nicht in den Spiegel gucken, nicht? Dann merke ich, dass ich doch ein bisschen älter bin. Heinz Riesenhuber ist ein paar Jahre an Lebensalter älter, aber 4 Jahre nach mir in den Bundestag gekommen. Dann gibt es schon eine größere Lücke. Die große Mehrzahl derjenigen, die heute auch in der Regierung sind, sind dann doch erst so in den 90er Jahren oder so. In den Bundestag ist es unterschiedlich, aber es gibt natürlich viele, die in der Politik tätig waren, die immer noch leben und mit denen man sich austauscht, ob das nun Theo Weigel ist oder Michael Kloß Oder Edmund Stoiber, der mich als CSU-Vorsitzender so genervt hat, wie jeder CDU-Vorsitzende gelegentlich nervt.
Aber Sie sind ja nicht mehr aktiv im Gegensatz zu ihm.
Nein, er ist noch sehr aktiv. Übrigens, Angela Merkel ist ja auch nicht seit gestern dabei. Die ist seit Anfang der 90er Jahre, unmittelbar nach der Wiedervereinigung, ist sie ja auch Mitglied der Regierung geworden.
Und trotzdem, wir haben in einer Biografie über Sie folgendes Zitat gefunden. Sie werden zitiert mit dem Satz: Heute sind die alle so jung, ich finde keinen Draht zu ihnen. Fehlt Ihnen das? Fehlt Ihnen dieser Draht zu Menschen, die den Erfahrungsschatz haben, den Sie haben?
Ja gut, das muss man sich einfach im Klaren sein. Wenn man, ich bin jetzt über 70, dann ist natürlich das Verhältnis zu den Menschen, die die Generation meiner Kinder sind, ein anderes als zu den Gleichaltrigen. Nicht? Das ist klar, das ist eine Erkenntnis, die man also im Laufe des Lebens hat. Ich bemühe mich immer, noch zu lernen, auch zu verstehen, dass die Welt sich ändert. Ich weiß, dass ich manche Dinge, etwa mit den modernen Technologien, natürlich lange nicht so gut verstehe,
aber,
wie die Jungen.
Aber ich will ein bisschen woanders hin. Ist das so eine Art politische Einsamkeit, die dann sich manchmal zeigt, wo Sie das Gefühl haben, so, das sind jetzt Sachen, da kann ich mit denen nicht aus deren eigener Anschauung und Erfahrung drüber reden?
Naja, einsam fühle ich mich eigentlich nicht. Ich bin in einer großen Fraktion, bin auch in meiner Partei, ob nun im Wahlkreis oder auch auf Bundesebene, gut vertraut und wir mögen uns ja auch gegenseitig. Und ich habe natürlich so meine eigene Rolle. Ich bin jetzt eben der Ältere, den man dann auch mal fragt, der auch sich nicht in alles, in jede Aufregung des Alltags so einmischen muss. Man muss das schon wissen, wenn man so lange dabei ist, hat man eine etwas andere Rolle, als wenn man ein junger, dynamischer, aufwärtsstrebender ist. Und damit muss man auch umgehen. Also ich habe immer versucht, ob man es wirklich schafft, weiß ich nicht. Die meisten Parteien haben ja gelegentlich auch Erfahrungen gesammelt mit solchen, die lange an führender Stelle waren, die man dann hinterher zum Ehrenvorsitzenden gemacht hat und die dann zu jeder Sitzung gekommen sind und aus der Perspektive des Ehrenvorsitzenden zu jedem Punkt ihre natürlich viel überzeugendere Meinung gesagt haben. Da habe ich versucht, mich ein bisschen zurückzuhalten. Ob mir das immer gelingt, müssen Sie andere fragen.
HR-Info, das Interview heute mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, gleichzeitig mit 41 Jahren im Deutschen Bundestag der dienstälteste Abgeordnete dort. Wir reden mit ihm darüber, wie sich Politik machen in den vergangenen 4 Jahrzehnten aus seiner Sicht verändert hat. Herr Schäuble, Sie haben in einem Fernsehinterview vor kurzem gesagt, Sie hätten sich für die Politik entschieden, weil Sie das fasziniert habe. Ist das so geblieben bis heute?
Ja, Politik fasziniert mich immer noch, sonst würde ich es auch nicht machen. Weil ich habe mich in jungen Jahren an der Universität und dann auch danach in Studentenorganisationen, im RCDS und dann in der Jungen Union, sehr engagiert. Und wir wollten damals natürlich alle die wichtigen Fragen in der Welt, weil wir uns eine Meinung gebildet haben und geglaubt haben, wir wüssten es besser, uns da engagieren, die ganz großen Fragen. Und wenn man so politisch interessiert und engagiert ist und bekommt die Chance, Bundestagsabgeordneter zu werden, dann macht man das. Das wäre wie wenn Sie einem Jungen, der Fußball spielt, einen Profivertrag anbieten von irgendeinem Lizenzspielerverein. Dann wird er im Zweifel auf den Rat seines Vaters lernen, erst was Richtiges nicht hören. Sondern er sagt, Papa, die Chance habe ich einmal, das mache ich jetzt. Und wenn das dann wieder wird und wieder bleibt, ich habe ja nicht gedacht, dass ich, um Gottes Willen, als ich 72 im Bundestag gewählt wurde, dass das so lange dauert. Aber man plant es überhaupt nicht. Aber dann bin ich halt wieder gewählt worden und dann wieder und dann war ich Minister. Und naja, gut, so geht das Leben schneller, als man denkt. Ich bin unglaublich dankbar. Ich habe ein erfülltes Leben bis jetzt gehabt. Es geht ja wieder noch mittendrin.
Sie haben gesagt, das war auch der Gedanke, wir wissen es besser. Was sagen Sie heute?
Ja klar, man versucht ja immer, wenn die Jungen nicht versuchen, sich es besser zu wissen, durchzusetzen, dann wird ja die Menschheit einschlafen. Nicht? Die Veränderung kommt von den Jungen. Die Alten glauben natürlich, sie wissen es auch besser aus Erfahrung. Das gibt aber diesen spannenden Prozess, mit dem man sich da miteinander austauschen muss. Es gibt manchmal eine ganz, ganz fruchtbare Mischung. Nicht immer, aber es geht schon ganz gut.
Jetzt haben wir schon gesprochen über das, was Sie selbst fasziniert hat, auch als junger Mensch in die Politik zu gehen. Gucken wir doch mal auf die Schlechtwetterseiten von Politik, die Sie ja auch kennen. Neulich gab es eine Riesenaufregung, nachdem Spiegel Online berichtet hatte, Sie hätten Wladimir Putin mit Hitler verglichen. Sie, Herr Schäuble, haben in dem Zusammenhang gesagt, der Journalist habe den ganz entscheidenden Nachsatz nicht mehr zitiert, nämlich Ihren Nachsatz, das sei ausdrücklich nicht als Vergleich gemeint gewesen, was Sie da gesagt haben, was da so für Riesenaufregung gesorgt hat. Wie sehr ärgert Sie, auch vor dem Hintergrund Ihrer langjährigen Erfahrung, so eine Geschichte?
Ach, da muss man sich, da wird man ein bisschen abgehärtet. Man muss damit leben, gerade wenn man in der Politik relativ erfolgreich ist, also relativ bekannt ist, dass man dann, ja, muss man seine Klappe ein bisschen im Zaum halten. Das gelingt mir nicht immer, aber ich bemühe mich. Und wenn es mir nicht so gut gelingt, dann ist es ja auch in Ordnung. Dann
klingt so, als hätten Sie sich hinterher eher über sich selbst geärgert.
Nein, in dem Fall habe ich mich nicht geärgert, denn das war nur einfach eine Falschmeldung. Und da lasse ich mich auch nicht mehr in Erregung versetzen, wenn dann die Medien durchdrehen, dann sage ich, das ist euer Problem. Wenn ich ausdrücklich sage, das kann man nicht vergleichen, und dann der Kollege von Ihnen das Zitat bringt, aber genau diesen Satz weglässt, dann ist das nicht seriöser Journalismus. Das tut mir furchtbar leid. Der hat dann hinterher zu mir gesagt, der habe es nicht gehört. Dann habe ich gesagt, dann müssen Sie zum Ohrenarzt gehen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es geht nicht. Wenn ein Politiker ausdrücklich sagt, ich vergleiche das nicht, dann zu sagen, der vergleicht, ist nicht seriöser Journalismus. Aber damit muss man leben. Man muss bei allem immer damit rechnen, dass es öffentlich verwandt werden kann. Das ist auch zum Zwecke des politischen Kampfes. Politiker ist ein Wettbewerb. Alles, was man sagt, wird gegen einen verwendet. Nicht nur im Wahlkampf, in Bundestagsdebatten, immer. Und wenn man dann höhere Verantwortung hat, wenn man Finanzminister ist zum Beispiel, kann man natürlich viele Dinge unter gar keinen Umständen sagen, die etwa für die Finanzmärkte spekulative Prozesse auslösen würden. Das wäre ganz, ganz fürchterlich. Aber auch sonst ist es, ich zum Beispiel bemühe mich immer, wenn ich gefragt werde, wie ich die französische Politik beurteile, sage ich als deutscher Minister, werde ich französische Politik nie anders als positiv beurteilen und sagen, ich hoffe, wir brauchen eine enge, gute Beziehung. Jetzt habe ich gesagt, dass ich die Front National für eine faschistische Partei halte. Gibt es jetzt auch Aufregung in Frankreich, aber es ist meine Meinung. Die Franzosen sagen es selber, nicht alle, die sie gewählt haben, vermutlich nicht, aber andere ja. Die Meinungsfreiheit gilt auch für den deutschen Finanzminister.
Sie haben gesagt, man ist so ein bisschen abgehärtet dann mit so viel Erfahrung. Gerade bei der geschilderten Situation hatte ich das Gefühl, so wenig abgehärtet habe ich Wolfgang Schäuble selten reagieren sehen bei so einer Geschichte. Warum hat Sie das so besonders berührt?
Nein, weil das natürlich, wissen Sie, man kann, wir Deutsche, wenn das Hillary Clinton hat einen solchen Vergleich, glaube ich, gemacht, Hillary Clinton ist eine erfahrene Frau, eine hervorragende Außenministerin, kann sie das machen? Das ist in Ordnung, ein deutscher Politiker sollte das nicht tun, weil wir haben eine besondere Beziehung zu Hitler. Denn das ist unsere größte Last und damit müssen wir, die Deutschen selber brauchen das nicht mehr so far, sie müssen es nur wissen, aber deutsche Politiker, insbesondere solche in der Regierung, müssen da schon damit verantwortlich umgehen. Das tue ich aber, darauf lege ich schon Wert. Und wenn dann Journalisten das Gegenteil an Meldungen verbreiten, dann ärgert mich das und es war halt eine Falschmeldung. Aber
ich drehe es mal um, weil Sie gerade eben gesagt haben, es gibt diese Äußerung jetzt von Ihnen im Hinblick auf den Front National, die jetzt auch sehr viel Aufregung in Frankreich sorgt. Das ist dann aber schon auch umso gezielter gesagt.
Das ist meine Meinung. Das kann man auch belegen. Darüber kann man jetzt eine treffliche Diskussion eintreten. Aber französische Politiker selber, auch französische Journalisten, ich lese auch französische Zeitungen.
Aber Sie sagen ja als Minister
diese nicht Partei immer Ihre Meinung. Ist.
Bitte? Sie sagen ja als Minister nicht immer Ihre Meinung.
Nein,
Sie sind
nicht immer.
Ausgesprochen diszipliniert.
Aber manchmal darf ich sie auch sagen. Und hier habe ich sie gesagt. Weil ich es
dürfen nicht, sowieso.
Ja, ich finde das, wissen Sie, ich finde es sehr traurig, dass in einem der wichtigsten europäischen Länder und für uns der wichtigste Partner, gut, Polen ist natürlich auch ein ganz wichtiger Partner, alle sind wichtige Partner, aber Frankreich ist noch einmal etwas Besonderes, dass da eine so große Mehrheit aus einer Reihe von Gründen, die ich alle auch kenne. Ich habe auch mit französischen Kollegen schon vor den Wahlen und nach den Wahlen darüber diskutiert. Das ist natürlich etwas, was uns alle angeht, weil das natürlich insgesamt ein Problem ist. Und gut, wir müssen respektieren, wenn die französischen Wähler so wählen. Das gehört zur Demokratie. Aber wir dürfen doch sagen, dass das eigentlich ganz verheerend und ganz falsch ist. So wie ich auch den Briten sage, wenn sie mich fragen, ich fände es einen großen Fehler, wenn sich Großbritannien entscheiden würde, aus der Europäischen Union auszutreten.
Mhm. Politik ist unglaublich schnell geworden. Sie haben das vorhin auch schon angesprochen. Nachrichtenübermittlung ist auch wahnsinnig schnell geworden. Ist das so ein bisschen die Sorge mit Blick auf Frankreich, dass das Phänomen Front National irgendwann auch übergreifen könnte auf die Bundesrepublik?
Nein, das glaube ich nicht. Dafür tragen wir an der Last von Hitler und der nationalsozialistischen Zeit doch so sehr noch, dass wir irgendwo gebrannte Kinder sind. Deswegen versuchen ja auch solche, die am rechten Rand des Wählerspektrums in Deutschland mit demagogischen Parolen Stimmen fangen wollen, sie versuchen sorgfältig zu vermeiden, dass sie in diese Ecke gedrückt werden
können. Meinen Sie die AfD?
Ja klar, das ist ja ganz offensichtlich. Aber dieses gesagt, natürlich ist die Politik viel schneller geworden. Jetzt muss man aber sagen, ich glaube, dass wir auch eine Chance haben, und das finde ich eines der aufregendsten Themen in Europa, gerade auch in Zeiten von Krisen, den Menschen klarer zu machen, wir müssen es ernster nehmen, das ist kein Spaß. Europa ist die beste Vorsorge dafür, dass sich diese schreckliche erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts nicht wiederholt. Wir sehen es doch in den Auseinandersetzungen um die Ukraine, wie schnell solche Dinge virulent werden können. Nicht? Herr Putin spielt ein bisschen auf dem Klavier des Nationalismus mit wachsender Zustimmung in Russland. Und die Melodie wird schon überall in Europa nachgesummt. Übrigens von Front National auch, mit allem Respekt. Das sind ja ganz enge Verbindungen, die man genau erkennen kann. Das ist doch eine schreckliche Vergangenheit. Und da müssen wir eben dagegen werben, überzeugen, wieder und wieder. Und da bin ich auch gar nicht so pessimistisch. Wir haben ja zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht. In der Krise um den Euro in den letzten Jahren, wo ja die Deutschen zunächst einmal furchtbar besorgt waren. Nehmen wir jetzt da mit dem europäischen Rettungsschirm Haftungsrisiken auf uns, die uns ganz furchtbar in die erdrücken werden. Und viele renommierte Institutionen haben sich ja sehr skeptisch geäußert und manche Ökonomen inzwischen haben die meisten eingesehen. Es ist bisher viel weniger schlimm geworden. Das hat ganz gut funktioniert und wir haben in Wahrheit, was wir immer gesagt haben, den Vorteil von dieser gemeinsamen europäischen Währung, die stabil ist. Und was interessant ist, ist die Zustimmung in allen Meinungsumfragen zum Euro immer größer geworden. In Krisen werden die Menschen auch wieder des Wertes bewusst. Deswegen haben wir ja das andere Phänomen. Das konnte man schon in der ehemaligen DDR beobachten, als man zum ersten Mal frei wählen konnte. Im März 1990 war die Wahlbeteiligung unglaublich hoch, weit über 90%. Jetzt, wo es ein selbstverständliches Recht ist, wovon man früher kaum zu träumen wagte, ist die Wahlbeteiligung schwach. In der Slowakei haben sie bei der Europawahl eine Wahlbeteiligung zustande gebracht von unter 20%. Und ich finde, nur weil etwas selbstverständlich gesichert zu sein scheint, darf man nicht vergessen, dass es etwas wert ist, sonst verspielt man schnell.
HR-Info, das Interview heute mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, gleichzeitig mit 41 Jahren im Deutschen Bundestag, der dienstälteste Abgeordnete. Herr Schäuble, wir haben gesagt, wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, wie sich Politik machen in den letzten 40 Jahren aus Ihrer Sicht verändert hat. Wir haben auch schon gesprochen über inhaltliche Herausforderungen aktuell, die sich aus Ihrer Sicht stellen. Wir wollen aber tatsächlich im zweiten Teil auch ganz gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie die Politik in den vergangenen 40 Jahren Wolfgang Schäuble verändert hat. Hat sie Politik verändert?
Ich nehme an, aber ich vermute mal, dass ich auch ohne Politik heute anders wäre, als ich vor 40 Jahren war, weil das geht jedem Menschen so. Das heißt, es ist gar nicht ganz einfach, jetzt zu unterscheiden, weshalb bin ich so, weil ich jetzt 40 Jahre älter bin als damals. Sonst hätte ich ja irgendwie die 40 Jahre auch rumgebracht, wenn ich nicht in Bundestagsabgeordneter gewesen wäre. Das ist ein bisschen schwierig zu unterscheiden.
Beschäftigt Sie die Frage?
Nein, ich beschäftige mich nicht so sehr mit mir selber. Aber wenn man von Journalisten oder von klugen Menschen gefragt wird und man dann einen Moment darüber nachdenkt, dann kann man natürlich vielleicht sagen, die Tatsache, dass ich das Glück hatte, über eine lange Zeit auch in hohen Verantwortungen zu sein, prägt einen natürlich schon. Oder auch in der Öffentlichkeit zu stehen, das macht einen, haben wir vorher diskutiert, ein Stück weit vorsichtiger. Es macht einem ein Stück weit auch innerlich, auch gelassener. Man kann nicht mehr jede Aufregung so mitmachen, das geht ja nun auch nicht. Und es gibt dann vielleicht auch einen anderen Blick für Dimension und Proportion. Mag aber sein, dass genau dieser letztere Prozess, nämlich eine andere Gewichtung in der Bedeutung, dass die auch unabhängig davon, einfach indem man älter wird, Gesundheit zum Beispiel wird wichtiger und man weiß eher, dass das Leben halt, ob es einem gefällt oder nicht, endlich ist. Und man denkt aber, es ist noch lange hin und alle diese Dinge, das ändert sich.
Ich frage Sie, was hat Ihnen persönlich Politik geschenkt? Berühmtheit? Befriedigung?
Ja, Befriedigung natürlich unheimlich viel. Ich habe die meiste Zeit, also in diesen 40 Jahren, die meiste Zeit Dinge getan, die ich furchtbar gern gemacht habe. Also ich habe niemals das Problem gehabt, dass ich am Schreibtisch auf die Uhr schaue und denke, wie lange geht's noch? Wie lange muss ich jetzt noch absitzen? Ich war immer beschäftigt. Ich war nicht so, ich habe mich versucht, nicht so von Politik abhängig zu machen, dass man für sich gar nichts anderes mehr interessiert. Also meine Frau sagt noch immer, Fußball ist da wichtiger als alles andere, nicht? Selbst das, was natürlich überhaupt nicht wahr ist, wichtigste ist meine Frau und dann kommen die Kinder. Aber also gut, wenn Bayern München im Pokalfinale steht oder im Halbfinale der Champions League, dann ist das natürlich so, wenn sie verlieren, ist das eine Katastrophe.
Also viel Befriedigung, Berühmtheit?
Ja, das ist natürlich, ehrlich gesagt, man ist lieber bekannt, als dass man, wenn man lange in der Politik ist, sonst kennt einem keinen Menschen, dann hat man, es ist auch nicht irgendwie gut. Man ist ja, man bestreitet es, aber man ist auch ein Stück weit eitel, also das bin ich auch, ja.
Was hat Sie persönlich die Politik gekostet? Vertrauen?
Na, die Politik hat mich, nein, das nicht. Ich bin auch nicht menschenverachtend geworden. Ich versuche auch nicht zynisch zu werden. Die Politik hat mich natürlich viel gekostet, indem ich vielleicht zu viel in diesen Jahren mich auf die Politik und für die Politik engagiert und interessiert habe und zu wenig, insbesondere für meine Frau und für meine Familie. Also da gibt es dann auch Dinge, wo man dann später denkt, Mensch, da hast du ja aber manches auch verpasst oder so. Aber man kann im Leben nie alles haben. Und wenn man dann später dann denkt, man hat alles immer richtig gemacht, das wäre auch langweilig gewesen. Insgesamt bereue ich es nicht.
Sie haben gerade eben gesagt, Sie versuchen nicht zynisch zu werden. Ist das eine Herausforderung, wenn man mit Politik zu tun hat oder eine Gefahr, ein Risiko?
Klar, in der Politik kriegen Sie alle menschlichen Eigenschaften und Sie kriegen sie manchmal sogar ein bisschen massiver als im normalen Leben, weil natürlich all die Dinge, also Egoismus oder auch Verlogenheit, Feigheit und viele andere Dinge, das kommt natürlich in der Politik schon ganz scharf. Und das, wenn Sie das über einen längeren Zeitraum Teil davon sind, man muss ja nicht glauben, es sind immer nur die anderen, nicht? Dann kann es ja sein, also man weiß es ja von vielen, die sagen, oh, sie seien auf die Dauer doch so ein bisschen. Und da sage ich, das ist auch eine Gefahr.
Waren Sie Idealist, als Sie in die Politik eingestiegen sind?
Also ich war jedenfalls nicht so einer, der nur kalkuliert hat, was bringt mir das? Ich hatte Freude am Engagement. Ich wollte Dinge gestalten und ich versuche auch immer, das versuche ich auch heute noch, bei Fragen, die wir diskutieren, ob es nun steuerpolitische, europapolitische, was immer für Fragen sind, darüber nachzudenken, was könnte die richtige Lösung sein. Wobei ich weiß, es gibt nicht eine richtige Lösung. Aber ich tue nie, auch nicht im Kreise meiner Kollegen in der Eurogruppe, nur sagen, was ist das deutsche Interesse. Ich sage auch zu meinen Mitarbeitern im Finanzministerium, ich möchte wissen, was wäre aus unserer Sicht eine richtige Lösung, dass sie in Europa funktioniert, dass sie für andere auch erträglich ist. Sich darum zu bemühen, finde ich wahnsinnig interessant und das hat mir immer Spaß gemacht. Aber Idealismus, das wäre mir ein zu großes Wort dafür.
41 Jahre Bundestagsabgeordnete, es ist jetzt das 42. Jahr. Minister sind Sie. Hat Politik Sie süchtig gemacht?
Na, ich glaube nicht. Also wenn ich im Urlaub oder so keine Politik oder wenig Politik habe, vermisse ich nichts. Das habe ich mir immer versucht zu machen, aber ein bisschen, was ist schon dran? Sagen Sie, wenn ich jetzt aufhören würde, ich habe mir auch überlegt, soll ich nochmal für den Bundestag kandidieren, wahrscheinlich würde ich mich trotzdem für Politik interessieren. Mein Vater hat mit 80, dann hat er den Vorsitzenden der Seniorenunion in seiner Heimatgemeinde übernommen und hat wunderbare Veranstaltungen für ältere Leute gemacht. Weiß nicht, ob ich das täte, aber ich sage ja, das ist ja bei mir das Glück. Ich habe etwas, was ich in meiner Freizeit betrieben habe, ist mein beruflicher Lebensinhalt geworden. Und darüber kann ich einfach nicht klagen. Es tut mir leid. Ich würde es nicht als Suchtkrankheit beschreiben. Wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem am Wochenende. Ich muss nicht immer lange Zeitung lesen. Also wenn was Wichtiges ist, würde ich angerufen. Aber wenn ich nicht angerufen werde, vermisse ich nichts. Das wissen auch meine Mitarbeiter. Die rufen mich im Zweifel gar nicht an.
Das war HR Info, das Interview mit Wolfgang Schäuble, dem dienstältesten Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Mehr Informationen und das komplette Interview als Podcast auf hrinforadio.de.